So, während die Letzten noch ihre Plätze finden, begrüße ich euch recht herzlich nach der Mittagspause. Ich hoffe, ihr seid gut gestärkt für den Nachmittagstrack. Hier beim Nachmittagstrack begrüßen wir heute Dr. Ralf Schlotterbeck, der uns etwas zu Optimierung mit evolutionären Algorithmen erzählen wird. Alles Weitere kommt dann direkt von Ralf. Herzlich willkommen, vielen Dank für deinen Vortrag. Viel Spaß, die Bühne gehört dir.
Ja, danke für die Intro. Ich mache Open Source Consulting seit vielen Jahren, also heuer 20-jähriges Jubiläum. Und eins von den Dingen, die ich immer mal wieder mache, ist Optimierungsdinge. Sound ist okay, glaube ich. So. Was tut so ein Algorithmus? Man sucht nach einer Lösung für ein Problem. Der Algorithmus selber ist inspiriert von der Natur. Gene sind üblicherweise Bits. Das ist zumindest in den genetischen Algorithmen so die traditionell erste Lösung. Es stellt sich aber raus, dass gerade wenn man Dinge optimieren will, die mit Fließkommazahlen besser gehen, Bits nicht so das geeignete Mittel sind. Und deswegen möchte ich einen Algorithmus, den es auch schon lange gibt, vorstellen heute und ein paar Beispiele aus der Praxis, was man damit tun kann. Dazu kurz einen Ausflug. Mein Sohn hat heuer eine Bachelorarbeit geschrieben, wo er mit genetischen Algorithmen Pulsformen für die Ansteuerung von Piezo Inkjet entwickelt hat. Und da habe ich ein paar Grafiken auch von ihm und ein paar Beispiele. So schaut der Algorithmus im Wesentlichen aus. Man initialisiert mal die Individuen. Das sind also typischerweise einfach ein Satz Fließkommazahlen in unserem Fall. Dann macht man eine Bewertung. Das heißt, man baut erstmal, das habe ich auf der letzten Folie gehabt, aus den Genen einen Phänotyp. Das heißt, das ist irgendwas, was, mit dem ich rechnen kann. Das kann, wenn ich ein Beispiel, was ich heute habe, eine Antenne optimiere, kann das einfach die Längen von bestimmten Elementen der Antenne sein. Das ist dann der Phänotyp. Und die Fließkommazahlen sind einfach die Längen der Antennen nochmal. Also man muss dann nicht viel tun. Es gibt andere Beispiele, wo man zwischen Genotyp und Phänotyp mehr tun muss. Und dann selektiert man, das heißt, man wählt aus. Dieses Auswählen kann aber auch sein, dass das überhaupt keine Selektion macht, sondern dass man einfach der Reihe nach alle Individuen durchgeht. Dann muss man die Selektion irgendwo anders machen. Dann wendet man irgendwelche genetischen Algorithmen, irgendwelche genetischen Operatoren auf diese ausgewählten Individuen an, erzeugt neue Individuen. Man nennt das Mixing, also man muss irgendwie die Gene mischen. Und dann bewertet man diese neuen Individuen und erzeugt die nächste Generation und fängt wieder von vorne an. Und in diesem Schritt, erzeuge nächste Generation, kann man auch Selektion machen, indem man eben sagt, von den neu erzeugten Individuen, welche nehme ich in die nächste Generation und welche nicht. Und das heißt, Selektion findet entweder bei A hier in dem Algorithmus oder ganz am Ende bei D statt. Dazu nochmal, wenn man keine Selektion hat, dann bewegt man sich einfach so ziellos im Lösungsraum und findet eigentlich typischerweise keine guten Lösungen. Es gibt auch Optimierungsalgorithmen, die genau das tun, die aber halt nicht die Information, wie gut die Lösung jetzt ist, in das Finden der nächsten Lösung einbeziehen. Also Random Walk will man eigentlich nicht haben. Das heißt, wir brauchen Selektionsdruck, damit da was weitergeht. Und wie gesagt, das kann entweder in diesem ersten oder in dem letzten Schritt passieren. Wenn man jetzt so Standard eine dieser Operatoren, die man aus der Natur kennt, nämlich Crossover, das kann entweder ein Punkt Crossover sein, wie im oberen Beispiel, dass man einfach an einer Stelle das Gen auseinanderschneidet und neu zusammensetzt. Wenn man sich da jetzt vorstellt, dass man das mit Fließkommazahlen macht, dann werden die Fließkommazahlen als Ganzes in die nächste Generation übernommen und es findet eigentlich kein Mischen statt, weil die individuellen Fließkommazahlen halt sehr groß sind, im Vergleich viele Bits haben und überhaupt kein Mischen stattfindet. Das heißt, man muss sich was anderes überlegen, wie, wenn man direkt mit Fließkommazahlen arbeitet, wie das Mischen besser stattfinden kann. Und da gibt es einen Ansatz, der heißt Differential Evolution, der genau das kann. Der kommt aus den, schon aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ist also seit 96 ist es das erste, oder 97 ist es das erste Mal publiziert worden. Und hat einfach für Fließkommazahlen eine Idee entwickelt, die sich in der Praxis recht gut bewährt hat. Das heißt, wir haben jetzt ein Gen, das besteht aus mehreren Fließkommazahlen, wie vorhin das Beispiel für die Antenne. Haben wir halt eine Antenne, die haben die Elemente von der Antenne. Jeder kennt wahrscheinlich so eine Fernsehantenne noch, so eine Yagi oder Yagi-Uda heißt sie modern, weil der Mensch, der das erfunden hat, eigentlich Uda hieß. Der Yagi hat es nur in Amerika bekannt gemacht. Und diese Antennen kann man dann die einzelnen Elementlängen als eigene Gene machen und die Abstände von diesen Elementen als Gene machen und dann halt eine Antennensimulation starten dafür und schauen, wie gut die Antenne ist. Und dieser Algorithmus funktioniert recht einfach. Der nimmt einfach zwei Antennen her, also zwei Gene her und fasst es wie ein Vektor auf, der in eine bestimmte Richtung zeigt und bildet aus zwei Genen einen Differenzvektor. Der wird dann gewichtet, also mit einer Zahl ein bisschen kleiner als 1 multipliziert und zu einem dritten Gen dazu addiert. Und dann zeige ich nachher auch noch ein Beispiel, wie das funktioniert, also an einer konkreten Optimierung. Und dann kann man noch ein Crossover machen, das heißt, aus diesem erzeugten Gen kann man jetzt bestimmte neu erzeugte Elemente mit einem alten Gen kombinieren und sagen, okay, das erste Element von dem Vektor kommt aus dem alten, das zweite kommt aus dem neuen und so weiter. Und man muss halt mindestens eins aus dem neuen übernehmen, sonst hat man keinen Operator, der was Sinnvolles tut. Typischerweise setzt man diese Crossover-Wahrscheinlichkeit an bei 0,2 bei Problemen, wo man gut einzelne Gene optimieren kann. Und wenn man Probleme hat, wo man alle Gene gemeinsam irgendwo in eine bestimmte Richtung schieben muss, dann nimmt man eher eine Crossover-Wahrscheinlichkeit, die nahe bei 1 ist. Irgendwas dazwischen hat meistens nicht viel Sinn. Und da möchte ich einen zweidimensionalen Fall, die Grafik ist von meinem Sohn, die das ganz gut illustriert. Man sieht links unten den weißen Pfeil. Das ist quasi der Differenzvektor zwischen zwei Lösungen in diesem XY-Lösungsraum. Und den addieren wir, diesen weißen Pfeil, zu dem blauen Punkt rechts oben, sodass wir einen neuen, diesen roten Punkt bekommen. Typischerweise wird der weiße Pfeil nicht immer die gleiche Länge haben, sondern der rechts oben sollte eigentlich ein bisschen kürzer sein, weil der gewichtet ist und nicht exakt der gleiche Vektor ist. Aber dann bekommen wir einen neuen Punkt. Den können wir jetzt entweder direkt nehmen oder wir machen noch das Crossover. Dazu nehmen wir den rosa Punkt quasi oben rechts in der Ecke und sagen, okay, wir nehmen jetzt von dem rosa Punkt die X-Koordinate und von dem neuen roten Punkt die Y-Koordinate und dann bekommen wir, wie es in dem rechten Bildausschnitt skizziert ist, diesen grünen Punkt. Und der ist dann unser neuer Kandidat als Lösungsvektor, der eine Antenne repräsentiert, die vielleicht besser ist als die letzte. Gut. Wie funktioniert das genau? Wir gehen einfach durch. Das heißt, die Selektion ist jetzt einfach, ich nehme der Reihe nach jedes Individuum. Und man sieht sofort, an der Stelle passiert kein Selektionsdruck, sondern weil ich jedes Individuum nehme, habe ich keinen Selektionsdruck im Punkt A. Dann wähle ich drei zufällige Individuen, die alle voneinander und von diesem letzten Individuum unterschiedlich sind, bilde Differenz zwischen zweien und addiere es zum dritten. Und dann mache ich dieses Crossover mit dem Vektor, den ich gerade selektiert habe. Und jetzt kommt der Teil mit dem Selektionsdruck. Das heißt, die nächste Generation, das neue Individuum ersetzt einfach das alte, wenn es besser ist. Und damit habe ich, oder wenn es gleich gut ist auch, dadurch habe ich eine Bewegung im Lösungsraum, auch wenn die Lösung sich nicht verbessert, verändert sie sich und ich habe eine Chance, in den Bereich zu kommen, wo eine bessere Lösung ist. Und das heißt, hier haben wir ja den Selektionsdruck im letzten Schritt. Und um das ein bisschen zu skizzieren, habe ich mit OpenSCAD, ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen, einen Parcours gemacht. Da fangen wir quasi jetzt links unten in der Ecke an, wo es am niedrigsten ist. Und das Ziel ist, dass der Algorithmus diese Spitze da oben findet und dorthin marschiert. Und dazu habe ich diesen Parcours quasi von oben fotografiert und nehme einfach die Höhe als Graustufenbild. Das heißt, je weißer das ist, desto höher. Und schwarz, dunkel ist ganz unten. Und ich hoffe, dass man das jetzt sieht, wenn ich das darüber gebe. Das ist jetzt natürlich geschlecht. Wie kann ich das machen? Ja, kann ich einfach die. Beenden. So, gucken wir das nochmal. Dann sieht man das hoffentlich ein bisschen. Unten ist es, das ist der Parcours, da geht es rauf. Und man sieht jetzt diese grünen Punkte, wie die da rauf wandern. Und man sieht, dass diese Ecken hier sind flach. Hat man bei dem Parcours jetzt nicht so gut gesehen. Das heißt, der fängt da unten an, dann laufen diese grünen Punkte da nach rechts. Wenn er da mal die Lösung gefunden hat. Und das geht sehr schnell, dann da kommt er auch noch gut in die Kurve. Da braucht er ein bisschen länger, weil es keine Steigung gibt. Und dann gehen die da hoch und finden dann diesen weißen Punkt, diese Kegelspitze. Und man sieht, dass auf den geraden Strecken hat er eine recht große Geschwindigkeit, wo die Lösungswerte quasi schnell besser werden, weil da eben diese Differenzvektoren alle in dieselbe Richtung zeigen und dadurch durch diese Differenzbildung, die da sehr schnell raufmarschieren und dann da besonders in der rechten oberen Ecke, gibt es sehr wenig Steigung und das führt dann dazu, dass da ein bisschen länger verharrt wird, weil halt die Differenzvektoren halt irgendwo hin zeigen, weil das nur so eine Wolke ist. Und dann geht es wieder recht schnell, wenn er dann eine Lösung gefunden hat und wieder auf die linke Rampe da aufgefahren ist, quasi geht es wieder ein bisschen besser. Ich mache da jetzt meine Präsentation. Ja. So. Das war das. Also da sieht man dann, das rechts oben, links oben, das war dann diese Kegelspitze, wo er dann tatsächlich die beste Lösung findet. Also das mal, um sich vorzustellen, was kann man damit optimieren? Das ist also tatsächlich einfach ein Graustufenbild, wo weiß am höchsten ist, also den größten Wert hat von 0 bis 255 oder so. Und der Algorithmus generiert einfach X- und Y-Koordinate, nimmt sich den Bildpunkt und der Bildpunkt ist die Bewertungsfunktion und je besser der ist, also je höher der ist, desto besser ist dieses Individuum und dann sucht er halt Lösungswerte, die möglichst optimal sind, also möglichst groß sind. Man kann bei solchen Algorithmen sowohl maximieren, wie in dem Fall, also wir wollen nach oben, oder minimieren. Es gibt auch viele Probleme, wo man irgendwas minimieren will, lässt sich natürlich leicht ineinander übersetzen, indem man einfach von der Bewertungsfunktion das Vorzeichen ändert. Dann kann man aus einer Maximierung eine Minimierung machen. Also es ist äquivalent, wenn man das so sieht. Ich habe Maintain ein Paket, das heißt PGA-Pack. Das P steht für Parallel. Das heißt, man kann diese Bewertungsfunktion parallelisieren. Es gibt oft Algorithmen, wo man irgendwas optimiert, wie zum Beispiel finite Elemente-Methoden oder Antennen oder so, wo die Optimierung, also wo quasi die Simulation recht lange dauern kann. Und dann macht es Sinn, auf mehreren Prozessoren gleichzeitig die neue Generation diese Bewertungsfunktion zu rechnen. Und das kann man parallelisieren und dadurch natürlich extrem beschleunigen. Das funktioniert natürlich umso besser. Man hat immer einen Kommunikationsoverhead. Das heißt, wir haben mehrere parallel laufende Prozesse, die irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Und je mehr der Rechen-Overhead, also diese Bewertungsfunktion an sich, dauert im Vergleich zur Kommunikation, desto besser funktioniert das Ganze. Wenn ich irgendwas habe, was eh sehr kurz dauert, dann macht es auch keinen Sinn, das zu parallelisieren. Es kann sogar dann langsamer werden, wenn durch den Kommunikations-Overhead zusätzlicher Overhead dazukommt. PGA-Pack ist ursprünglich mal implementiert worden am Argonne National Laboratory als eine Dissertation, auch in den 90er Jahren. Allerdings nur die standardgenetischen Algorithmen mit Bits und so, kann aber auch andere Datentypen schon. Und ich habe dann später, als ich die Maintenance von dem Ding oder eigentlich die Weiterentwicklung übernommen habe, so Dinge wie Differential Evolution und andere Algorithmen entwickelt. Bevor ich PGA-Pack selber weiterentwickelt habe, habe ich lange Zeit einen Python-Wrapper dafür gepflegt. Das heißt, man kann diesen genetischen Algorithmus auch direkt in Python verwenden. Das PGA-Pack selber ist in C geschrieben und hat aus historischen Gründen auch einen Fortran-Wrapper immer noch. Das heißt, man kann das Ding auch in Fortran benutzen. Und jetzt lachen viele, weil das heutzutage eigentlich niemand mehr kann. Es gibt aber immer noch technisch-wissenschaftliche Sachen, die in Fortran gemacht werden. Also es gibt durchaus auch User, die für das Ding immer noch Fortran einsetzen und die dann heute in Fortran so modernere Algorithmen wie Differential Evolution oder so einsetzen können. Das ist einfach so, was ist das Ding? Und dann noch einen zweiten Punkt, das heißt, ich habe jetzt Differential Evolution eingeführt und man will oft zusätzliche Dinge von so einem genetischen Algorithmus oder von einem evolutionären Algorithmus. Einmal will man typischerweise Wertebereiche vorgeben, das nennt man Box Constraints. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder die Antenne als Beispiel hernimmt, dann weiß ich üblicherweise, so ein Element soll nicht kürzer sein als und soll nicht länger sein als. Das heißt, ich habe für jedes Gen eine Vorgabe von einem Minimum und einem Maximum und es soll nicht unter das Minimum gehen und nicht über das Maximum. Und wenn man das sich dann vorstellt, dass das ein Vektor ist oder Koordinaten sind, dann hat man eben Boxen von bis und irgendwie eine mehrdimensionale Box. Deswegen heißt es Box Constraint. Also im zweidimensionalen Fall wäre das einfach so ein Rechteck und im mehrdimensionalen Fall dann halt ein multidimensionales Rechteck, was wir uns nicht mehr vorstellen können. Die wird von praktisch allen genetischen Algorithmen unterstützt. Es gibt aber auch Constraints, die schwieriger zu fassen sind, die nicht nur von bis sind, sondern wo man sagt, wenn ich jetzt eine Antenne habe, dann möchte ich, dass die, wenn man sie anschließt an einen Transmitter, dass die ein bestimmtes Stehwellenverhältnis an dem Transmitter hat, also einen bestimmten Widerstand, Impedanz hat zu dem Transceiver. Und das soll nicht mehr abweichen als. Und dann ist es natürlich auf den ersten Blick nicht offensichtlich, in welchem Bereich dann des Lösungsraums Antennen liegen, die diese Bedingungen erfüllen. Und solche komplexen Bedingungen kann man auch modellieren mit PGA-Pack, dann liefert einfach die Evaluationsfunktion mehr als einen Rückgabewert, also nicht nur wie in dem Beispiel mit dem Parcours, den ich gerade gezeigt habe, wo es nur die Höhe gibt, sondern es gibt halt dann mehrere Rückgabewerte von dieser Optimierungsfunktion. Und das ist was in genetischen Algorithmen nicht überall möglich ist. Und man kann solche mehrere Zielfunktionen auch noch für andere Zwecke verwenden, indem man zum Beispiel sagt, wir haben überhaupt mehrere Ziele, die optimiert werden sollen. Das kann zum Beispiel wieder bei einer Antenne sein, dass man sagt, ich will den Gewinn optimieren der Antenne, ich will aber auch das Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis. Also eine Antenne strahlt ja nicht nur in eine Richtung ab, man will aber, dass sie bevorzugt nach vorne abstrahlt und ein bisschen was geht aber nach hinten los sozusagen und ich will jetzt minimieren, dass das, was nach hinten losgeht, soll möglichst klein werden. Und wenn man jetzt intuitiv an die Sache rangeht, sagt man, es ist eh dasselbe, weil wenn es nicht nach hinten geht, dann muss es ja nach vorne gehen. Das ist aber tatsächlich nicht so, weil der Punkt des maximalen Gewinns und der Punkt, wo das Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis am besten ist, ist nicht auf derselben Frequenz bei einer Antenne, typischerweise. Ja? Das heißt, es sind zwei Ziele, die sich leicht widersprechen. Und da gibt es einen italienischen Mathematiker namens Pareto, der das erste Mal formalisiert hat, wie man sowas beschreibt, dass man mehrere Zielfunktionen hat und man nennt es dann Pareto-Optimierung und man sucht quasi eine Pareto-Front. Vielleicht was eher aus dem Alltagsleben, wenn man jetzt ein Auto aussucht, dann hat man möglicherweise das Kriterium, es soll möglichst wenig Sprit verbrauchen und es soll möglichst hohe Leistung haben, also richtig Wumms machen. Ja? Und man sieht sofort, die zwei Anforderungen widersprechen sich. Also ich werde typischerweise, wenn ich ein Auto habe, was richtig viel gut beschleunigt, keins haben, was sehr gut wenig Sprit braucht. Und dann hat man so eine Pareto-Front und man wird jetzt verschiedene Fahrzeuge finden, die, wo die Leistung maximiert ist oder wo ganz am anderen Ende des Spektrums der Spritverbrauch gut ist. Aber und dazwischen halt eine ganze Übergangslinie und das kann man sich vorstellen, ist dann so eine Pareto-Front. Ein weiteres Anwendungsbeispiel, also wie gesagt, mein Sohn hat da in seiner Bachelorarbeit einiges dran gemacht. Das sind Inkjet, so Tintenspritzer. Wir kennen die, bevor so die Laserdrucker im Office eingezogen haben, gab es eine Zeit lang so eine Generation von Tintenspritzdruckern, die aber typischerweise mit Temperatur gearbeitet haben. Das heißt, die haben die Tinte erhitzt und dadurch, dass das dann gekocht hat, hat es das rausgeschmissen. Diese Inkjets arbeiten mit einem Piezo-Kristall. Das heißt, die kriegen eine Waveform, also eine Kurvenform vorgegeben und durch diese Waveform kann man bestimmen, wann wie dieser Tropfen abgeschossen wird. Die sind sehr klein, also so eine typische Düse hat 23 Mikrometer und die Tropfengröße ist auch viel kleiner als von diesen Inkjets, wie wir sie aus dem Office-Bereich kennen. Die werden zum Beispiel eingesetzt, um großflächige Lackierungen zu machen und solche Dinge. Ja. Und dort kann man mit der Waveform, die man da drauf gibt, wie man diese Piezos ansteuert, kann man bestimmen, wie gut dieser Tropfen ist. Was heißt gut? So ein Tropfen soll typischerweise rund sein und möglichst eine bestimmte Minimalgeschwindigkeit haben, weil er sonst nicht rechtzeitig auf dem Papier landet. Und was ganz schlimm ist, diese Flüssigkeiten sind ja viskos, zumindest bei so kleinen Tropfen. Die ziehen sich dann in die Länge und dann kann es sein, dass es abreißt und dass da hinten so kleine Tropfen nachkommen und die sind üblicherweise langsamer. Und dann landet der große Tropfen an einem Punkt auf dem Papier und die kleineren Tropfen kommen später und landen irgendwo anders am Papier und man hat dann so Dreckeffekte, die man nicht will. Also das heißt, ein guter Tropfen ist rund und hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Es gibt dafür analytische, mathematische Lösungen, die leider so aufwendig sind, dass man viele Vereinfachungen machen muss, was dann dazu führt, dass die Vereinfachungen dazu führen, dass das, was man dann tatsächlich sieht und das, was man berechnet hat, nicht übereinstimmt. Dann kommt noch dazu, dass man die Daten, um diese Berechnung vorzunehmen, von den Herstellern von solchen Druckköpfen überhaupt nicht kriegt. Das heißt, geht nicht. Und was hier vielleicht noch nicht rausgekommen ist, man will unter Umständen verschiedene Flüssigkeiten dort jetten und jede Flüssigkeit hat andere Eigenschaften und ich brauche eine andere Kurvenform. Das heißt, wenn ich flexibel sein will, was ich da durchlasse durch diesen Druckkopf, dann sollte man das halt irgendwie einstellen. So schaut dieses Setup aus, was wir da hatten. Das ist ein sogenannter Drop Watcher. Also das ist eine Hochgeschwindigkeitskamera, die mit einer sehr hellen LED, man sieht links oben da die LED, da ist diese, die hat auch einen großen Kühlkörper und so, weil die recht warm wird, obwohl sie nur ein paar Nanosekunden lang an ist. Und gegenüber von der LED auf der anderen Seite ist diese Kamera und dazwischen diese Nozzle Plate, was man da sieht auf dem linken Bild, da ist der Druckkopf unten und diesen Druckkopf sieht man von oben dann nochmal im Bild rechts oben, der ist sozusagen auf diese Nozzle Plate Plan so montiert, dass unten das Plan ist und dass dieser Druckkopf da montiert ist. Wie schaut so ein Druckkopf aus? Das ist auch wieder ein Bild von meinem Sohn, weil es da witzigerweise keine guten gab. Das sind also so, Nozzle heißt übrigens Düse, also diese, so eine Düsenplatte, das, die haben 150 dpi Düsenabstand, also auf 150 dpi, 150 Düsen pro Inch. Und die sind immer leicht versetzt, viermal, sodass man dann in Summe mit 600 dpi drucken kann. Das heißt, man muss dann natürlich, wann welche Düse abgeschossen wird, ein bisschen variieren, damit man dann die Nozzles, die ein bisschen weiter unten sind, dann zündet, wenn da der Tropfen gebraucht wird. Also so muss man sich das Ding vorstellen. So ein typischer Druckkopf kostet so um die 6.000 Euro, dass man sich so ein bisschen Begriff machen kann. Und oft sind es Maschinen, die dann, was weiß ich, einen Meter breit drucken. Und dann hat man entsprechend viele solche Druckköpfe da nebeneinander montiert. Dieser Dropwatcher macht Bilder und das schaut dann so aus. Das ist jetzt so ein Bild, was mit dieser Kamera aufgenommen ist. Die Auflösung, ein Bildpunkt, ist ein bisschen weniger als ein Mikrometer. Also wir kommen da schon in den Bereich vom Licht. Licht hat so um die 700 Nanometer bis 400 Nanometer runter. Das Problem ist bei diesen Flüssigkeiten, die da gechattet werden, das sind meistens Flüssigkeiten, die UV gehärtet werden. Das heißt, wir wollen unsere LED nicht mit einer sehr kurzwelligen Lichtfrequenz da andingsen, weil sonst das Zeug aushärtet. Deswegen arbeitet man da dann eher so mit rotem Licht von der Frequenz her. Und die Bilderkennung ist mit OpenCV gemacht. Das kennen einige von euch vielleicht. Das ist so ein Framework, mit dem man Bilderkennung machen kann. CV steht für Computer Vision. Und damit kann man dann solche Blob Detection machen. Die Wellenformparameter werden dann vom genetischen Algorithmus berechnet. Das ist so eine typische Waveform. Da sieht man, dass das am Anfang relativ hoch ist, also von das links sind Volt. Das heißt, das geht, variiert so zwischen 10 und 18 Volt und hängt aber natürlich total vom Druckkopf ab, ob der eine Vorspannung braucht oder wie diese Druckköpfe gebaut sind. Und dann baut er halt das auf und dann hat er so eine Kurve nach unten, wo er dann entsprechend der Tropfen rausgeschossen wird. Und das ist so ein Beispiel für eine gute Waveform. Da sieht man auch, oben wird das abgeschossen. Da kommt dann also tatsächlich so ein Tropfen mit viel Ligament, heißt es, der zieht sich so nach. Und dann geht es aber wie Gummi in den Tropfen rein, bildet manchmal noch so einen Tropfen, der dann nochmal rauskommt, also so ein bisschen schwingt. Und dann bleibt aber das Ganze ein Tropfen und hat nicht lauter kleine Tropfen, die da hinten nachkommen. Und das ist also jetzt ein Beispiel für eine sehr gute Waveform, weil nicht alle Waveforms auch dann noch bei so einer hohen Frequenz noch funktionieren. Und das ist so ein Beispiel, was da rausgekommen ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Tropfen, mit dem man drucken kann. Ein anderes Beispiel, Antennen. Also ich bin selber Funkamateur und habe deswegen so einen gewissen Zugang zu Antennen. Es gibt einen Open-Source-Code, das heißt NEC, das ist in den 80er Jahren entwickelt worden in Fortran, ist dann irgendwann von jemandem nach C übersetzt worden, ist jetzt bekannt als NEC2C. Und ist in einigen Linux-Distributionen, unter anderem in Debian, fix mit dabei. Und es gibt ein paar Zusatzprogramme. XNEC2C kann direkt so ein NEC-File nehmen und als Grafik anzeigen, wie dann die Antenne ausschauen wird. XNEC-View muss erst dieses NEC2C starten, dann einen riesen Output-File generieren und mit dem Output-File dann die Grafik generieren. Sind alle in Debian dabei. Ich selber habe auch noch ein Programm geschrieben, was Antennen schön drucken kann. Also da kann man heutzutage mit moderneren Methoden sehr schöne Grafiken produzieren. Interessant ist, dass das schon mal jemand ausprobiert hat. Also in den 90er Jahren 97 hat schon mal jemand ausprobiert mit genetischen Algorithmen, nicht mit, mit denen, die ich hier beschreibe, direkt mit Floating Point, sondern tatsächlich bitweise mit genetischen Algorithmen Antennen zu optimieren. Die haben das dann patentiert und wahrscheinlich hat sich deswegen niemand mehr angeschaut. Also wenn euch jemand erzählt, dass Patente dazu nützlich sind, dass sie Innovation fördern, sie haben auch oft den gegenteiligen Effekt. Ja, dass nämlich eine Sache von jemand gemacht und patentiert wird und dann 20 Jahre niemand mehr was damit tut, weil es halt patentiert ist und sich nicht lohnt, das genauer anzuschauen. Ist in dem Fall ziemlich sicher der Fall gewesen. Die haben, der Mensch, der diese Disk geschrieben hat, der hat, also dieses 97, was da zitiert ist, ich habe hinten drin dann im Vortrag die Zitate und der Vortrag wird verfügbar gemacht. Der hat unter anderem auch mit der NASA spannende Sachen gemacht. Die haben nämlich für einen NASA-Satelliten mit genetischen Algorithmen Antennen optimiert, die dann schlussendlich besser waren als die, die ein Human Expert, also ein menschlicher Experte dann designt hat. Und da gibt es ein schönes Paper dazu mit ziemlich tollen Bildern. Also wenn das wen interessiert, kann ich da gerne einen Pointer liefern. Ich habe selber damit ein Experiment gemacht. Das ist eine minimale Antenne. Das heißt, die hat hinten das linke gerade Element, ist ein Reflektor oder Director, je nachdem, in welche Richtung diese Antenne strahlt. Und dieses runde Ding ist ein Faltdipol, nennt man das, Element. Und das in der Mitte, das waagrechte, ist der Boom. Darauf ist die Antenne leitend montiert. Das heißt, das ist einfach auch ein Stück Metall, typischerweise ein Draht. Und wir haben also vier Parameter. Wir haben die Länge von diesem ovalen Ding. Wir haben die Breite von dem ovalen Ding, wir haben den Abstand zwischen dem ovalen Ding und dem geraden Element und wir haben die Länge von dem geraden Element. Das ist das Gen, das heißt, das Gen besteht aus vier Fließkommazahlen und soll optimiert werden, dass diese Antenne gut ist, in Anführungszeichen, weil was ist das gut, das werden wir jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben. Wie vorher schon diskutiert, es gibt eine Randbedingung. Wir wollen, dass das Stehwellenverhältnis von der Antenne, SWR heißt Standing Wave Ratio, also Stehwellenverhältnis, und das V steht für Voltage. Will man, dass das kleiner als 1,8 ist, das wird irgendwie berechnet und das berechnet man halt für die Antenne. 1,8 heißt, dass die ziemlich gut gematcht ist und dass mein Transceiver, wenn ich mit einer Antenne da mit Leistung reinfahre, nicht zurückregelt, weil er sonst überlastet wird. Also das ist so ein typischer Wert, den wir haben. Wir haben zusätzlich zwei Zielfunktionen, nämlich den Gewinn und das Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis. Das heißt, wir machen eine Pareto-Optimierung, wo wir mehrere Zielfunktionen haben. Habe ich schon gesagt, Gen hat die Länge 4, einfach vier Längen, die dieses Ding hat. Wir haben natürlich Box-Constraints. Diese Antenne ist für das 70 cm Amateurfunkband. Das heißt, die Elemente, die einzelnen, sind so im Bereich um die 30 cm, weil das halt die halbe Wellenlänge ist. So, also plus minus, ja? Also in bestimmten Bereich. Und dann habe ich den Algorithmus mal laufen lassen und dann bekommt man so eine Pareto-Front raus. Was man da, jeder Punkt da, also jeder blaue Punkt in der Grafik ist eine Antenne. Und nach rechts sieht man den Gewinn. Das heißt, wie viel Gewinn hat die Antenne? Das misst man üblicherweise in dBi. Das ist Dezibel über einem perfekten Rundstrahler. Ein Rundstrahler strahlt perfekt in alle Richtungen gleich. Und wir wollen ja eine Antenne, die genau das nicht tut. Nämlich die soll möglichst in eine Richtung alles schicken und sonst nichts. Und wir wollen also den Gewinn über diesen Rundstrahler und sagen, wie gut ist die Richtwirkung von der Antenne. Und das nach oben, also die Y-Achse, zeigt das Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis. Und das ist auch je besser, je mehr nach vorne und je weniger nach hinten geht. Und man berechnet einfach das Verhältnis von nach vorne zu nach hinten. Und das kann man auch wieder in Dezibel ausdrücken und mehr ist besser. Ja? Das heißt, wir haben links oben Antennen, die haben ein sehr gutes Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis, haben aber ein bisschen weniger Gewinn. Und wir haben rechts unten Antennen, die haben einen ziemlich guten Gewinn, aber kein so besonders gutes Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis mehr. Also 9 Dezibel ist ein bisschen weniger als Faktor 10. Das heißt, da geht Faktor 10, also ein Zehntel geht nach hinten los sozusagen von der Antenne. So, dann habe ich das nochmal laufen lassen. Und dann habe ich eine zweite Pareto-Front gefunden. Das ist diese orangene Linie da oben. Das heißt, das ist mein zweiter Run sozusagen von dem Algorithmus. Und ich habe eine zweite Antenne gefunden, die besser ist sozusagen und da halt sich irgendwo anders bewegt. Dann habe ich das ein bisschen genauer analysiert und habe mir gedacht, warum ist das so? Und ich hoffe, dass man jetzt diese Grafiken sieht. Ja, sieht man, glaube ich, ganz gut. Das ist das Beispiel für die blaue Front, also die untere da, die blaue. Da sieht man, diese Antenne strahlt nach rechts, also in die Richtung von dem runden Element. Und das ist die orangene Front, da sieht man, diese Antenne strahlt nach links. Das heißt, wenn man diese Antenne hier nochmal im Bild hat, haben wir links das gerade Element und dann dieses runde Element. Man sieht auch, dass das runde Element hier fast so lang ist wie das gerade Element. Bei der Antenne ist es nicht so. Und dass der Abstand unterschiedlich ist und natürlich auch die Breite von dem Element. Das heißt, ich habe da einfach eine aus der Mitte rausgegriffen und die geplottet. Und das heißt, im einen Fall wirkt dieses gerade Element, in diesem Fall wirkt das gerade Element als Reflektor. Das ist also das, was die Welle reflektiert und in die andere Richtung schickt. Und in diesem Fall als Director, also in die andere Richtung. Und deswegen kommen auch unterschiedliche solche Pareto-Fronten raus da bei der Antenne. Was bei dieser Pareto-Front wichtig ist, ich habe in einem einzigen Durchlauf von dem Algorithmus, kriege ich ganz viele Lösungen raus von diesen Antennen. Also diese ganzen blauen Punkte oder orangen Punkte sind in einem Durchlauf des Optimierungsalgorithmus entstanden. Und ich kann dann als Mensch nachher entscheiden, wenn ich diese ganzen Punkte anschaue, will ich jetzt eine Antenne haben, die möglichst gutes Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis hat, oder will ich eher eine Antenne, die einen guten Gewinn hat. Hängt auch zum Beispiel davon ab, ob das eine Empfangsantenne sein soll oder eine Sendeantenne. Die blaue ist zum Beispiel trotzdem für einige Anwendungen besser, weil wir als Funkamateure haben wir so Relais, heißen die. Da schickt man einen, kann man hinsprechen und das wird auf einer anderen Frequenz wieder ausgesendet. Und diese beiden Frequenzen, Empfangs- und Sendefrequenz, ist unterschiedlich. Das heißt, wenn ich die Sendetaste drücke, sende ich auf einer anderen Frequenz, als wenn ich auslasse und zuhöre. Und damit kann jeder das verstehen. Und diese beiden Frequenzen sind unterschiedlich und die blaue Antenne zum Beispiel ist tatsächlich besser für den Fall, weil ich beim Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis keine Störungen von hinten reinbekomme. Und ich will halt dann eine Antenne, die auf der Empfangsfrequenz ein gutes Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis hat. So viel mal zu diesem Antennenbeispiel. Und damit bin ich ein bisschen früher durch als erwartet. Ihr habt hier noch die Projektseiten. Das heißt, wir haben PGA-Pack, das ist dieses in C und geschriebene Basisprogramm. PGA-Py ist ein Python-Wrapper, damit man das Zeug in Python programmieren kann, was heutzutage, wenn man irgendwas schnell laufen haben will, wahrscheinlich das Mittel der Wahl ist. Ich selber habe eben mit Antennen optimiert, das heißt, es gibt ein Antenna-Optimizer-Paket, mit dem man mit NEC in Python, es gibt auch einen Python-Wrapper für NEC, diese Antennen optimieren kann. Und natürlich der NEC-Code selber läuft dann in C und der genetische Algorithmus läuft auch in C, aber ich kann quasi das Ganze in Python zusammenstecken und es ist geht viel schneller. Und das Gearbox-Beispiel ist noch so ein Beispiel, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, wo wir ein Getriebe optimiert haben. Einfach als Beispiel, was man so mit genetischen Algorithmen tun kann. Gut, Fragen?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es denn von eurer Seite Fragen? Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte kurz und ich komme dann mit dem Mikro zu euch und dann hören das auch alle.
Ist in PGA-Pack der Lösungsraum bzw. die Inputmenge beliebig dimensionierbar?
Ja, ist beliebig dimensionierbar. Also du kannst, wie gesagt, solche Box-Constraints und du kannst für jedes Gehen sagen, von wo bis wo das gehen soll und damit genau die Größe von deinem Lösungsraum festlegen und ja, geht. Es gibt, weil ich das beschrieben habe, natürlich das Problem, wenn du sowas wie Stehwellenverhältnis als Constraint nimmst, dann kann es sein, wenn du einfach loslegst und optimierst, dass du dann an dem Punkt bist, wo alle Constraints optimiert sind, also gelöst sind, aber in einem Bereich des Lösungsraums, wo keine guten Lösungen mehr sind. Und dafür gibt es auch noch Mechanismen, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, wo man quasi während der Erfüllung der Constraints schon immer mit einem Auge auf die besseren Lösungen schielt und dadurch dann nach Erfüllung der Constraints in einem Teil des Lösungsraumes landet, wo gute Lösungen noch sind. Ja.
Gibt es weitere Fragen?
Wie kann ich denn verhindern, dass sich der Algorithmus in einem lokalen Maximum festfährt?
Antwort: gar nicht. Aber also das genetische Algorithmen sind sehr stabil bezüglich dieses Problems, weil sie halt eine Generation verwenden, also mehrere Lösungen immer in einer Generation haben und dadurch die Chance, dass ich mich in einem lokalen Maximum wieder lokalen Minimum oder Maximum, je nachdem, ob ich maximiere oder minimiere, geringer wird. Aber man kann es nicht ausschließen. Es gibt auch ein Paper, das heißt No Free Lunch, wo die Autoren beweisen, dass es eben keinen Algorithmus gibt, der für alle Probleme optimal ist, sondern dass man immer Algorithmen haben wird, die für ein Problem besser sind und andere, die für ein anderes Problem besser sind. Also so die eierlegende Wollmilchsau, die für alles geht, gibt es nicht. PGA-Pack stellt aber sehr viele Mechanismen zur Verfügung, um verschiedene Algorithmen auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert jetzt für mein konkretes Problem am besten. Ja.
Weitere Fragen? Sieht aber nicht so aus. Deswegen nochmal, Ralf, vielen Dank für deinen Vortrag.
Gerne.
Deine schöne Zeit euch allen noch beim.
Danke.